Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind bei 45 Minuten Zukunft. Und das ist der Podcast des Thünen-Instituts zum Wandel der Land- und Meeresnutzung. 14 Folgen lang diskutieren wir hier über Themen, zu denen das Thünen-Institut forscht und auch die Politik berät. Da geht es um die Entwicklung ländlicher Räume zum Beispiel. Da geht es um die Zukunft der Wälder, darüber, wie eine wirklich nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei aussehen müsste, sprechen wir. Oder in dieser Folge nämlich, da geht es um die Frage, wer eigentlich was in der Nord- und der Ostsee machen darf. Also wer für seine Aktivitäten dort wie viel Raum beanspruchen darf oder bekommen sollte oder eben nicht bekommen sollte. Sind das eher die Offshore-Windkraftbetreiber? Die haben zurzeit scheinbar die besten Argumente vielleicht für viel Platz. Oder sind es eher die Fischer oder sind es eher die Reeder? Oder die Erdgasförderer oder das Militär, das werden wir wahrscheinlich alles noch ein bisschen aufdröseln in den nächsten Minuten. Oder vielleicht auch niemand von denen, weil es vielleicht eh am allerbesten wäre, wenn man Nord- und Ostsee einfach ganz unter Naturschutz stellt. Wie sind alle diese Interessen unter einen Hut zu bekommen und geht es überhaupt? Darum geht es hier heute. Mein Name ist Lydia Heller und meine Gäste sind Carina Würz, Managing Director der Stiftung Offshore Windenergie, und Dr. Gerd Kraus, der ist der Leiter des Thünen-Instituts für Seefischerei. Herzlich willkommen nochmal an Sie beide. Schön, dass Sie Zeit für uns haben heute.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, das von meiner Seite.
Wir freuen uns auch, dass das geklappt hat. Ich fange mal an damit, wie sich die Lage vielleicht für Außenstehende darstellen könnte. Also Menschen, die nicht so tief in dieser Materie stecken, Nutz- und Schutzflächen von Meeresgebieten und die auch zu keiner der Gruppen gehören, die ich jetzt gerade mal kurz genannt habe. Also wir haben inzwischen fast alle die neuen Gasrechnungen bekommen mit den neuen Abschlägen. Die sind bei mir zum Beispiel 2,5 Mal höher als bisher. Wir hatten einen Sommer, der hat uns wieder spüren lassen, was Klimawandel bedeutet, auch hierzulande. Also kurz, dass die Energiewende wirklich dringend passieren muss, ist offenkundig. Und Windenergie ist nun mal eine tragende Säule in der Energieversorgung durch erneuerbare Energien. Herr Kraus, würde ich jetzt ja sagen, damit ist doch eigentlich total klar, wo die Prioritäten liegen, wohin die Reise geht. Windenergie muss Priorität eingeräumt werden. Oder nicht? Was spricht dagegen?
Also es spricht eigentlich gar nichts dagegen, weil das ist genau richtig. Im Moment haben wir eine Situation, wo wir tatsächlich eine Beschleunigung der Energiewende haben. Windenergiegewinnung ist eine zentrale Säule. Offshore funktioniert das super gut. Insofern ist das, glaube ich, völlig unstrittig, ist auch politische Beschlusslage. Und jetzt geht es einfach darum, das umzusetzen und das möglichst gut umzusetzen. Und da sind wir, glaube ich, noch ein Stück weit von der Optimallösung weg. Und da kommen wir dann irgendwann ins Spiel, um Vorschläge zu machen, wie eine Lösung aussehen könnte, wo eben der Raum, den wir dort zur Verfügung haben, auf eine Weise genutzt wird, die für viele der Nutzer gut ist, erträglich ist, wirtschaftlich darstellbar ist und auch aus Naturschutzsicht verträglich ist.
Wer findet denn vor allem, dass wir von der Optimallösung, zu der kommen wir auch noch vielleicht, wie Sie sich das vorstellen, als Windkraftpark-Anwältin, sage ich jetzt mal. Aber genau, wer ist denn vor allen Dingen sozusagen nicht der Ansicht, dass wir hier schon eine Optimallösung vor Augen haben?
Naja, also im Moment ist einer der schwächeren Glieder in dieser ganzen Kette natürlich die Fischerei, die einen sehr hohen Flächenverbrauch hat. Die sind eigentlich traditionell unterwegs überall da, wo man Fische fangen kann, und das ist fast überall in den Meeren. Insofern sind die im Moment relativ unglücklich, dass sie doch relativ intensiv ihre Fanggründe überdenken müssen und sich neue Fanggründe suchen müssen. Und der Platz für diese neuen Fanggründe ist sehr, sehr übersichtlich geworden. Also Biologie funktioniert weiter, auch mit Windparks, das ist die gute Botschaft. Die funktioniert sogar zum Teil sehr, sehr gut, wenn nicht besser. Ressourcen, die wir auch brauchen, wenn wir jetzt an die momentane Problematik der zusammenbrechenden Lieferketten global denken, Probleme mit der Eigenversorgung andenken, dann kann auch das, was wir aus dem Meer ernten können, eine kleine Komponente, aber durchaus signifikante Komponente in der Sicherung unserer Ernährung sein. Und deshalb sollten wir auch gucken, wie wir das so basteln können, dass wir das nutzen, was da ist.
Genau, also wie wir was nutzen, darüber werden wir ganz sicher noch sprechen. Ich würde aber gerne Frau Würz vorher mal fragen oder bitten, uns mal so eine Einordnung zu geben oder eine Vorstellung davon. Jetzt ist es ja angeklungen, also Wind Parks haben schon relativ viel Platz, also zumindest in der Außenwahrnehmung nimmt man das so wahr. Jetzt soll es ja tatsächlich, also gerade ne, nach diesem berühmten Osterpaket von Robert Habeck, da ist vorgesehen, dass es noch enorm ausgebaut wird. Können Sie uns vielleicht mal eine Vorstellung geben, wie viel Leistung durch Wind derzeit schon erzeugt wird? Also jetzt, wir sind auf See. Und was das bedeuten würde, wenn man das in dem Umfang tatsächlich ausbaut, den sich die Bundesregierung wünscht? Vor was für ein Problem stehen wir denn da rein flächenmäßig?
Ja, also grundsätzlich aktuell haben wir knapp 8 Gigawatt Leistung Offshore-Windenergie in der Nord- und Ostsee stehen. Die Bundesregierung hat jetzt das Ziel ausgegeben, 70 Gigawatt bis 2045, 30 Gigawatt bis 2030, 40 Gigawatt bis 2035 und dann halt die 70 in 2045. Wir haben eine Behörde, die sich um die Flächenbeplanung in Nord- und Ostsee kümmert. Die planen wirklich jeden einzelnen Quadratkilometer durch. Da gibt es interessantes Kartenmaterial, was auch dem interessierten Laien zur Verfügung steht im Netz auf der Online-Präsenz des BSH, des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Kann man sich das anschauen, wie die Flächen beplant sind. Und da ist dann tatsächlich, wenn 70 Gigawatt dort eingeplant werden, dann ist das schon eine massive Bebauung. Wir haben im Vergleich zu unserem Strombedarf in Deutschland relativ wenig Meeresfläche, national nutzbare Meeresfläche, die Deutschland zugerechnet wird. Da haben andere Länder einen deutlichen Vorteil uns gegenüber. Dänemark zum Beispiel oder auch Schweden oder auch Schottland, Irland. Die haben im Vergleich zu ihrer Wirtschaftsleistung und damit auch im Vergleich zu ihrem Endenergiebedarf deutlich mehr Meeresfläche zur Verfügung und können deswegen deutlich mehr Offshore-Windparks stellen. Bei uns wird es dann eng werden im Jahr 2045.
Kann ich da vielleicht nochmal dazwischen fragen? Also welche Rolle spielt denn speziell die Offshore-Windenergie? Also warum reden wir jetzt zum Beispiel genau darüber in Bezug auf die Nutzung von Meeresgebieten? Weil man könnte ja dann auch sagen, okay, wenn das jetzt im Meer so ein Problem ist, dann baut man es halt an Land aus. Also welche Rolle speziell spielen die Offshore-Windparks?
Ja, das Problem ist schlicht und ergreifend, dass die Flächenproblematik an Land noch viel ausgeprägter ist als auf dem Meer. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir mit der Offshore-Windenergie im Mittel höhere Volllaststunden erzielen können pro Megawatt installierter Leistung. Das heißt, da kommt schlicht und ergreifend mehr hinterher bei rum als von einem vergleichbaren Windpark an Land.
Was ich eben auch gefunden habe als Zahl, und dann komme ich jetzt mal wieder auf Sie zurück und die anderen Interessenten an dem Raum auf dem Wasser, dass ja gleichzeitig zum Beispiel auch ungefähr 44% der Meeresflächen unter Naturschutz gestellt werden sollen. Und da habe ich sofort den Gedanken gehabt, ich weiß nicht sofort, wie groß zweimal das Saarland ist. Ich weiß nicht, was das bedeutet, 44% der Nord- und Ostseeflächen. Aber es scheint mir trotzdem, dass das nicht zusammengeht. Also dass das nicht beides gleichzeitig da ist.
Ja, also im Prinzip kann man natürlich Nutzung auch miteinander kombinieren und unter Naturschutz gestellt heißt auch nicht zwangsläufig ein komplettes nutzungsfreies Gebiet, sondern auch unter Naturschutzauflagen kann man bestimmte Tätigkeiten in diesen Gebieten zulassen. Und das ist im Moment auch genau das, was die Bundesregierung versucht, für die jetzt schon ausgewiesenen Naturschutzgebiete sich anzuschauen, was kann man dort machen, ohne die Naturschutzziele, die definiert sind, zu gefährden. Das sind auch bestimmte Fischereipraktiken. Man kann sich also vorstellen, in einem Gebiet, was zum Beispiel eingerichtet wurde, um die Organismen am Boden und bestimmte Lebensraumtypen dort zu schützen, da ist es vielleicht gar nicht so schädlich, wenn im freien Wasser, ohne den Boden zu berühren, freischwimmende Fische gefangen werden. Und solche Überlegungen muss man einfach anstellen, um mit diesem knapper werdenden Raum überhaupt klarzukommen.
Können Sie vielleicht mal ein Beispiel geben für so eine Ausgleichsverhandlung oder Abwägung, so wie sie im Moment schon getroffen wird? Also, dass man sich das auch besser vorstellen kann, sozusagen, wer verhandelt da mit wem, worüber genau?
Also das ist tatsächlich eine sehr komplizierte Gemengelage im Wasser, weil wir haben ganz verschiedene rechtliche Zuständigkeiten. Naturschutz wird national gelöst. Dafür ist das Bundesamt für Naturschutz und das zugehörige Umweltministerium zuständig. Die haben Naturschutzgebiete ausgewiesen, haben also gesagt, wo sollen die Dinger hin? Dann haben sie auch gesagt, was soll eigentlich mit diesen Gebieten geschützt werden? Und dann kommt die Fischerei ins Spiel. Da sind wir dann auf europäischer Ebene. Dann müssen wir Maßnahmen ergreifen, damit die Fischerei den Naturschutzzielen, die national von dem Bundesamt für Naturschutz umgesetzt werden müssen, erreicht werden können. Das heißt, jetzt fängt es an, dass Europa mit Deutschland reden muss in irgendeiner Form. Welche Formen von Fischereibeschränkungen müssen wir erlassen, damit die nationalen Gesetzgebungen zum Naturschutz funktionieren können? Und diese Form von Abstimmungsprozessen, die sind extrem schwierig. Das läuft so, dass man tatsächlich von europäischer Seite oder von deutscher Seite Vorschläge macht, die von Europa genehmigt werden, dann wieder zurückgespielt werden nach Deutschland und dann erst in der nationalen Gesetzgebung auch umgesetzt werden müssen. Also eine Gemengelage, die wirklich langwierig ist. Und ein Ergebnis, das haben vielleicht auch der ein oder andere Hörer mitverfolgt, ist, dass Deutschland zum Beispiel im Moment ein Vertragsverletzungsverfahren vom Europäischen Gerichtshof angehängt bekommen hat, weil die Umsetzung der Naturschutzmaßnahmen zu schleppend verläuft.
Okay, jetzt sind wir aber bei Naturschutz, sag ich jetzt mal, versus Fischerei.
Das ist
jetzt
wahr.
Haben wir noch nicht die Windparkbetreiber. Wo stehen Sie in dieser hochkomplizierten Gemengelage und mit welchen Interessen und
die Regelung, die Deutschland getroffen hat, was jetzt die Vereinbarkeit von Offshore-Wind und Fischerei angeht, als einem großen Nutzer der Meere, die ist ein Stück weit was Besonderes in Europa. In Deutschland gilt ein Ausschließlichkeitsprinzip, das heißt innerhalb der Offshore-Windparks und innerhalb einer 500 Meter Zone um die äußeren Grenzen des Parks herum darf nicht gefischt werden. Grundsätzlich nicht gefischt werden, gilt ein absolutes Fischereiverbot, bis auf eine Ausnahme in gewissen Gebieten, zum Beispiel im Windparkcluster vor Helgoland, ist es örtlichen Fischern erlaubt, mit Reusen auf Taschenkrebs und ähnliches zu gehen, aber auch nur in ganz bestimmten Bereichen. Insofern haben wir dort ein sehr, sehr strenges Regime, das den Windparkbetreibern natürlich insofern erstmal entgegenkommt, weil sie im Endeffekt wenig ihre tägliche Logistik, ihren Transportverkehr, den sie ja haben, um ihre Windmühlen betreiben zu können, abstimmen müssen mit fischereilicher Tätigkeit. Es ist auch insofern für die Offshore-Windparkbetreiber sicherlich ein Stück weit von Vorteil, als dass sie nicht fürchten müssen, dass irgendein Fischer aus Versehen mit seinem Anker irgendwo ein Kabel hochhebt oder beschädigt. Das würde dann nämlich auch sofort in die Millionen Euro Schadenssumme gehen und jedwede Haftpflichtpolice eines Fischers sicherlich dann auch ganz schnell übersteigen. In England, in englischen Gewässern oder aber auch in dänischen Gewässern ist Fischerei in Windparks dagegen in gewissem Rahmen durchaus erlaubt. Deutschland ist also in der Beziehung da recht streng und hat dort eigentlich tatsächlich die Fischereigründe sehr stark eingeschränkt. Das wird durchaus auch von unseren europäischen Nachbarn mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass das halt im Endeffekt in Deutschland so möglich war.
Wir haben in Deutschland ja eigentlich keine große Fischerei mehr. Wir haben wenig Meeresfläche, dementsprechend haben wir eigentlich auch wenig eigene Fischerei in Deutschland, die genau in den Gebieten in der Nordsee, auf die Frau Würz eben abgehoben hat, unterwegs ist. Das sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie sowas im einstelligen Bereich, 7 bis 10 Schiffe. Die Fischerei, die hauptsächlich betroffen ist von dem, was da passiert, ist eigentlich europäische Fischerei. Das sind unsere dänischen Kollegen, das sind unsere niederländischen Kollegen. Und dementsprechend ist genau das, was Frau Würz sagte, völlig richtig. Die gucken natürlich wesentlich kritischer noch auf die Situation. Für uns in Deutschland hat Fischerei ohnehin eine sehr, sehr geringe wirtschaftliche Bedeutung. Das ist im unter 1%-Bereich, das ist lokal mal ein bisschen mehr, aber gesamtwirtschaftlich gesehen ist Fischerei relativ unerheblich. Das muss man einfach konstatieren, das ist so. Und das ist aber in anderen Nationen natürlich ein bisschen anders. Und wenn man aber allerdings sich dann auch anschaut, wie das in UK ist, wo die Befahrensregelungen schon seit langer Zeit feststehen. So hat man, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch festgestellt, dass gar nicht so viele Fischer in diesen Windparks fischen wollen. Eben genau aus den Gründen, dass das doch versicherungsrechtlich offensichtlich schwierig ist oder schwierig werden kann oder teuer werden kann. Das ist aber natürlich möglicherweise auch erst der Beginn einer Entwicklung, denn wenn die Fanggründe noch knapper werden in Zukunft, dann kommt da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Druck auf, der die Fischer dann auch tatsächlich, wenn sie überhaupt auskömmlich wirtschaften wollen, in die Windparkgebiete reintreibt.
Also man hat ja immer so dieses Bild, dann kommen die Windkraftbetreiber und die rammen da ihre Fundamente in den Boden und das, danach ist alles tot. Das ist ja gar nicht so.
Ja, das wussten ja, glaube ich, schon die Menschen in grauer Vorzeit, den künstlichen Riffbildungseffekt für sich zu nutzen. Da gibt es ja durchaus irgendwie noch bronzezeitliche Ausgrabungen im Bodensee, die das nachweisen, dass das damals schon genutzt wurde. Und den gleichen Effekt, den haben wir hier auch. Und ich würde sagen, da kann man wahrscheinlich schon innerhalb von wenigen Tagen oder auch einer Woche feststellen, dass die Fundamente, sobald sie im Boden sind,
so schnell geht das,
dass sie bemuscheln und zwar in einer rasenden Geschwindigkeit. Und den Muscheln folgt dann auch alles mögliche andere an kleinen Partikeln, an Algen, an kleinen Fischen, größeren Fischen und schließlich tatsächlich auch den marinen Säugern. Man sagt ja immer, dass die Offshore-Windenergie für Schweinswale so schädlich sei. Das ist für die auch erstmal eine deutliche Belastung in der Bauphase, solange wie die Fundamente gerammt werden. Danach kommen die aber zurück, und zwar, weil das Buffet so gut ist.
Das sehen wir jetzt auch, wenn wir mit unseren Schiffen dort unterwegs sind. Das wird mehr. Also gerade diese krebsartigen Tiere, Hummer, Taschenkrebse, das ist zumindest bei uns im Bereich etwas, was sich wirklich prächtig entwickelt. Und wenn da so leckere Sachen sind, dann kommen die nächsten auch. Und bei Kabeljau haben wir das auch festgestellt. Man weiß bei Kabeljau, gerade bei den großen alten Tieren, dass die sich gerne in Wracks oder um Strukturen aufhalten, weil sie da Schutz finden auch und nutzen das dann auch als Rückzugsraum, auch als Laichgründe. Und wir haben also in und um die Windparks, die wir untersucht haben, in der südlichen Nordsee, wo sonst eigentlich kaum noch Kabeljau zu finden ist, wieder Kabeljau-Eier gefunden. Also die haben offensichtlich sich das da gut gehen lassen und fanden das so gut, dass sie sich auch reproduziert haben.
Da muss ich tatsächlich sofort mal dazwischen fragen, weil das klingt so idyllisch. Das klingt ja fast so wie der Wind. Also wir brauchen Windenergie. Wenn die gebaut wird, schaffen wir so eine Art künstliche Riffe. Dann kommen die Fischer. Da müsste man ja eigentlich nur noch die Fischerei da zulassen. Dann wären ja alle glücklich. Klingt mir fast ein bisschen zu gut. Da gibt es bestimmt irgendwo einen Haken.
Grundsätzlich ist es in Deutschland ja so geregelt, dass jedweder industrieller Eingriff in die Natur finanziell kompensiert werden muss. Dazu gibt es die Bundeskompensationsverordnung, die das im Detail regelt. Weil das jetzt zumindest für die AWZ naheliegender war, als das im Detail kleinschrittig zu regeln, wurde dort recht pauschal gesagt, dass der Eingriff in die Natur abgegolten ist mit einem Fischereiverbot im Windpark.
Das heißt, Entschuldigung, nur mal zum Verständnis, das heißt, dass man die Entwicklung der Fischbestände da so positiv sehen kann, das ist quasi wie so eine kleine Rückversicherung auch für die Windkraftbetreiber.
Es ist zumindest für die Windparkbetreiber nicht so einfach, jetzt Fischerei in ihrem Windpark zuzulassen, auch wenn dass einige durchaus machen würden und da auch Verständnis haben für die Sorgen und Nöte der wenigen deutschen Fischer, die wir noch haben. Aber das ist für die tatsächlich erstmal genehmigungsrechtlich gar nicht möglich, beziehungsweise würde sicherlich finanziell deutliche Nachteile nach sich ziehen. Deswegen können die das auch nicht alleine entscheiden. Aber es gibt durchaus das sich verbreiternde Verständnis seitens der Offshore-Windparkbetreiber, dass wir für die Zukunft, wenn wir die AWZ doch sehr, sehr viel stärker als bisher für die Offshore-Windenergie nutzen, dass es dort zu einem Interessensausgleich, wie auch immer, der dann gestrickt sein wird, kommen muss.
Ja, und vielleicht auf der biologischen Seite hat natürlich auch alles irgendwo Vor- und Nachteile. Und das, was durch das Errichten der Anlagen an neuen Lebensräumen entsteht, ist natürlich eine Art von Lebensraum, der aktuell zumindest in der Nordsee so nicht vorhanden war, sondern es verändert einen Lebensraum, der ist für Biologie unglaublich interessant und spannend und da entstehen tolle neue Sachen. Aber es sind andere Sachen als die, die vorher da waren. Zumindest wenn man das auf einer relativ kurzen Zeitskala betrachtet. Wenn wir zurückgehen, 100 Jahre oder so, dann hatten wir da große Austernriffe. Da war das schon mal ähnlich. Dann kam eine Phase, wo die Austern abgeerntet waren. Und dann war es sehr, sehr sandig und schlickig zum Teil. Und das ist jetzt so die Basislinie, wo der Naturschutz argumentiert. Eigentlich müssen wir auch einen Teil dieser Nordsee, der Sandbänke in der Nordsee erhalten. Und deshalb wurde da anfangs auch ein bisschen kritisch hingeguckt. Denn es ist tatsächlich eine Veränderung des Lebensraums. Und es ist ein ökologisches Experiment in einer Skala, wenn wir dann an 70 Gigawatt denken, die nicht ganz unerheblich ist. Und es sind ja nicht nur die Deutschen, die Windenergieanlagen dort errichten, sondern das ist ja ein Phänomen, was im Prinzip ganz Europa umtreibt. Und das wird die Nordsee verändern. Und ich glaube aber aus meiner persönlichen Perspektive heraus, da wir ohnehin sehr viel Änderung sehen durch Klimawandel, durch alle möglichen Dinge, die mit anthropogenen Nutzung zusammenhängen, Verschmutzung, Eutrophierung, jetzt der Rückgang der Eutrophierung aktuell. Da haben wir ohnehin einen Lebensraum, der vielen verschiedenen Drücken ausgesetzt ist. Und so aus der ökologischen Theorie heraus argumentiert, sind besonders biodiverse Gemeinschaften besonders widerstandsfähig gegenüber diesen Drücken. Insofern kann so ein Lebensraum, wie er jetzt entsteht, mit vielen neuen Arten, sehr diversen Arten, die sich da ansiedeln, durchaus auch ein Stück Resilienz, also Widerstandskraft gegenüber den vielen verschiedenen Stressoren mit sich bringen.
Ich glaube, wir freuen uns alle darüber, wenn dort Leben und resilientes Leben in der Nordsee wieder entsteht. Und Sie haben es ja vorhin angedeutet, im Grunde genommen ist der Zustand, den wir im Moment als natürlich empfinden in der Nordsee, ist ja kein natürlicher Zustand, weil der vor 100, 200 Jahren ja auch deutlich lebens- und artenreicher war, als er heute ist. Also es ist ja nicht so, als würden wir die Turbinen in Urzustand reinstellen, sondern ich habe mal gelernt, dass die Flächen in der Nordsee, da wo gefischt werden darf, die werden ja jedes Jahr mehrfach mit bodennahen Fangmethoden umgegraben. Insofern ist es eigentlich auch halt schon mal falsch, davon auszugehen, dass wir da sozusagen in ein Bio-Idyll zerstören mit den Offshore-Windparks.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, richtig. Man hat ja, wenn man aufs Meer guckt, immer das Gefühl, man guckt in einen Naturraum. Aber wenn wir auf unsere Nordsee gucken, dann gucken wir nicht in einen Naturraum, dann gucken wir in einen hochgenutzten Industrieraum. Man sieht es nur nicht, weil es ist vieles eben unter Wasser auch. Wir haben nicht nur die Nordsee, wo wir gewisse Interessen haben und auch Gebietsansprüche haben, sondern natürlich auch in der Ostsee. Die ausschließliche Wirtschaftszone, das sind also die Regionen von 12 Meilen von der Küste weg bis 200 Meilen. Das ist also der Bereich, wo der Bund in Deutschland eine gewisse Zuständigkeit hat. Und das ist zumindest der Bereich in der Nordsee, der jetzt für den Offshore-Energieausbau eigentlich auch der maßgebliche ist. Das sieht in der Ostsee ein bisschen anders aus. In der Ostsee ist diese Zone sehr, sehr klein, weil die Ostsee einfach klein ist. Da grenzen diese Zonen sehr eng aneinander. Das heißt, wir haben in diesem schmalen Teil der ausschließlichen Wirtschaftszone in der Ostsee eigentlich eine noch höhere Verdichtung, haben auf der anderen Seite aber eine etwas andere Situation auf der Fischereiseite, weil die Fischerei in der Ostsee die Küstengewässer, also innerhalb der 12-Meilen-Zonen, noch viel intensiver nutzt als in der Nordsee. In der Nordsee ist das nur die Krabbenfischerei, die da unterwegs ist. Die sind aber nicht da, wo die Windparks entstehen. Das heißt, in der Ostsee haben wir die Situation, dass die Fischerei in der Theorie dann in die Landesgewässer Richtung Küste ausweichen kann. Da sind auf der Fischereiseite aber im Moment ganz andere Probleme relevant. Da macht nämlich der Klimawandel den Fischern das Leben schwer, weil viele der Ressourcen, die da existieren, durch den Klimawandel und eben die abgeschlossene Ostsee sich schlecht anpassen können, nicht abwandern können und einfach die Erträge ganz massiv gesunken sind.
Aber heißt das jetzt, dass die Ostsee attraktiver oder weniger attraktiv ist für Windkraftbetreiber?
Grundsätzlich ist es so, dass da A, weniger Fläche ist, wobei man in der Ostsee tatsächlich auch im Küstenmeer Windparks bauen darf. Das ist von den Landesraumordnungen auch so vorgesehen, also insbesondere Mecklenburg-Vorpommern. Aber es ist trotzdem de facto deutlich weniger Platz zum Bebauen da. Außerdem sind die Winderträge in der Ostsee nicht so hoch wie in der Nordsee. Das kommt auch noch mal dazu. Jetzt durch den Bau von Offshore-Windparks gibt es da durchaus auch wieder das Potenzial, dass da zum Beispiel, dass das auch zur Stabilisierung des Dorschbestandes tatsächlich beitragen kann. Weil beim Dorsch, da wissen wir, die präferieren tatsächlich die Monofallgründungen. Es gibt ja verschiedene Fundamentetypen für Offshore-Windparks. Kraftanlagen und eins davon ist der Monofal und den präferiert tatsächlich der Kabeljau bzw. der Dorsch. Die Makrele, die steht tatsächlich lieber an Jacket-Strukturen.
Mhm. Genau. Ja, das hat auch tatsächlich eine biologische Erklärung. Die Monopiles, also die Einzelpfähle, die werden ja durch größere Steinschüttungen stabilisiert, sodass die Strömungen den Meeresgrund nicht wegtragen können und die irgendwann umfallen. Da gibt es also dann große Steinschüttungen drumherum. Und da findet eben der Dorsch oder der Kabeljau Nahrung. Muscheln ist eine Nahrungsquelle für Dorsch. Und all das, was da so an kleinen Krebsen am Boden sich dann wohlfühlt. Und das ist natürlich bei den Strukturen, die dann eben auf mehreren Füßen stehen und im freien Wasser ein bisschen verwinkelter dann auch rüberkommen, wenn ich das mal so einfach darstellen kann. Das interessiert den Dorsch nicht so richtig, aber die Makrele, weil die im freien Wasser unterwegs ist und die findet das immer gut, wenn sie ansonsten, man kann das vielleicht mit einer Wüste vergleichen, wenn im Wasser nichts ist, einfach nur freies Wasser, dann sind die so ein bisschen auf der Suche nach Möglichkeiten, sich zu verstecken, nach Dingen, an denen sie sich orientieren können. Und wenn da dann auf einmal irgendwo was gebastelt ist, dann orientieren sie sich da gerne dran und gruppieren sich dann um diese Strukturen drumherum.
Wie eng ist da eigentlich die Zusammenarbeit so zwischen zum Beispiel dieser Forschung, die Sie betreiben, auch der Modellierung und diesen Erkenntnissen, die Sie jetzt alle haben und Ihren Beobachtungen aus der, sage ich jetzt mal, wirklich so Baupraxis über die Jahre, die dann solche Parks in der Nord- oder Ostsee stehen, weil das finde ich ja total interessant. Ich würde mir das jetzt so vorstellen, hätte ich jetzt Interesse daran, einen Windpark zu bauen, dann würde ich doch zu Herrn Kraus gehen und sagen, rechne mir doch mal aus, muss ich jetzt hier Säulenfundament oder anderes Fundament machen, weil welche Fische sind da potenziell angesiedelt und dann baue ich das so, dass am Ende halt da bestimmte Populationen angelockt werden oder so.
Also ich lerne heute ja auch gerade ganz viel und ich glaube auch tatsächlich, dass die vielen Beobachtungen, die Sie gesammelt haben, wenn Sie Windparks betreiben oder bauen, uns manchmal auch sehr helfen würden.
Ja, oder?
Also aber ich glaube andersrum, Sie bauen das, was am besten funktioniert, ne? Und die Fische kommen irgendwie so in zweiter Instanz erst ins Spiel.
Man baut tatsächlich das kostenoptimal, was für den Standort am wenigsten Stahl erforderlich macht. Weil Stahl ist einfach ein ganz großer Kostentreiber und die Fundamente sind aus Stahl. Gleichzeitig versucht man, Schweißnähte zu minimieren, weil die Schweißnähte müssen alle auch inspiziert und gewartet und im Zweifel auch immer wieder nochmal ausgebessert werden. Über 25 Jahre macht das was aus.
Ich würde gerne den Ball nochmal weiter nach vorne werfen. Also wenn wir uns genau an dem Punkt nochmal vorstellen, wie ist denn das überhaupt? Also wir haben wirklich wenig Platz nachher im Meer, zumindest da, wo wir selber handeln können und handeln dürfen. Dann werden die Fischereiformen, die wir heute kennen, aus meiner Sicht keine Zukunft haben. Also mit den Schiffen, die sind also überhaupt nicht energieeffizient. Die kann man auch nur für eine ganz spezielle Fischereiform nutzen. Das ist eigentlich alles ziemlich oldschool, um das mal auf den Punkt zu bringen. Das heißt, eigentlich müssten wir heute darüber nachdenken, wie baut man denn so einen Sektor um und wie kann man die Ressourcen, das haben wir auch schon festgestellt, die da vermehrt entstehen, also Biomasse wird insgesamt mehr, nutzbare Ressource entsteht. Man kriegt vielleicht auch den Naturschutzgedanken durch Erhöhung der Biodiversität mit dem Nutzungsgedanken gar nicht so schlecht vereinbart am Ende des Tages. Aber die Art und Weise, wie wir diese Biomasse, die da entsteht, nutzen, wird aus meiner Sicht anders sein müssen, als wir das heute kennen.
Dazu nur eingehakt, eine Frage, die hatte ich nämlich tatsächlich auch. Also okay. ob, weil Sie ja auch vorhin erwähnt hatten, da sind jetzt vielleicht dann mehr Krebse, aber weniger andere Fische oder bestimmte Fische nicht mehr, dafür ist anderes mehr da. Was bedeutet das denn nämlich zum Beispiel für die Fischerei? Die müssen ja vermutlich auch dann ihre Methoden oder so umstellen.
Ganz genau, das bedeutet andere Methoden, andere Fahrzeuge, als sie heute haben. Und dann kann man sich auch noch überlegen, kann man diese Fahrzeuge, die man dann benötigt, vielleicht auch noch für andere Dinge einsetzen. Wir können uns auch überlegen, ist es überhaupt noch klug, so ähnlich wie die Jäger im Wald, sind die Fischer ja auch unterwegs. Ne? Also das ist eigentlich irgendwie alles so ein bisschen, wenn wir an eine moderne Welt denken, eine Technologie, die kommt aus einem anderen Jahrhundert. Und können wir nicht die Biomasse anders ernten? Können wir die nicht gezielter ernten? Können wir Dinge auch nicht geschickter im Raum anordnen, dass wir auch an bestimmten Stellen, wo die Gesamtproduktivität der Biomasse sehr, sehr hoch ist, ganz gezielt mit bestimmten Formen der Aquakultur Dinge abernten. Ist das wirklich schlau, dass der Fischer da hinfällt und seine 3 Hummerkörbe hinsetzt und dann wieder wegfährt und nächsten Tag wiederkommt, wenn der Windparkbetreiber ohnehin da 3-mal am Tag hinfährt, um irgendwas zu warten? Lassen sich Dinge vielleicht auch wirklich anders kombinieren. Und ich glaube, das wird neben diesen politischen dicken Brettern und bürokratischen Hürden, die in Deutschland zu überwinden sind, der nächste Schritt sein, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie können wir dann auf eine möglichst gute, umweltschonende, vernünftige, ökonomisch sinnvolle Art und Weise die Ressourcen, die da sind, nutzen und gleichzeitig eben auch schützen, da wo es erforderlich ist.
Aber gibt es denn da Ansätze schon? Also machen sich die Windkraftbetreiber über sowas Gedanken, auch in irgendwelchen Forschungsprojekten zum Beispiel, so wie könnten wir vielleicht da schon Fische abernten, wie sie das nennen, oder Biomasse ernten?
Nein, das machen sie in der Regel in Deutschland bisher nicht. Da muss man aber auch dazu wissen, die machen halt im Endeffekt das, was der Gesetzgeber ihnen vorgibt. Mhm. Und in den Niederlanden zum Beispiel wurde explizit ein Vergabekriterium für die Flächen, für den späteren Offshore-Windparkbetrieb an innovative Konzepte zur Vereinbarkeit mit Naturverträglichkeit geknüpft. Das ist in Deutschland nicht passiert. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie sagen, ich lasse uns den Ball mal weiterschmeißen. Da bin ich nämlich absolut auch dafür. Wenn wir nämlich das Thema Meeresgesundheit im Allgemeinen betrachten, dann reden wir ja zum Beispiel auch immer wieder über Geisternetze. Und Geisternetze sind ein Riesenproblem, sind ein Riesenthema. Und dann würde ich gerne nochmal Ihren Punkt aufgreifen. Die Fischer sind ja ein bisschen wie Jäger. Ja und nein, weil die Jäger, die haben ja auch noch die Pflicht zur Hege. Und das ist im Endeffekt, glaube ich, der Aspekt, der bisher in unserer Art und Weise, wie Fischerei betrieben wird, noch etwas fehlt. Man könnte ja durchaus auch an der Stelle das Auswerfen von Netzen mit dem Einholen von Geisternetzen in irgendeiner Form verbinden. Und wenn da 2 Parteien rausfahren, die jeweils mit einem ganz unterschiedlichen Zweck, aber jeweils ein Schiff da rausfahren und wieder zurückfahren, dann gebe ich Ihnen recht, dann wird es dort in der Zukunft sicherlich Potenzial geben, das in irgendeiner Form besser zu verheiraten, als wir das bisher getan haben.
Nee, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Denn im Moment ist es ja noch so, dass wenn ein Fischer ein Geisternetz auffischt zum Beispiel, das im Netz hat und das mit an Land bringen will, dann hat er nicht mal an allen Häfen die Möglichkeit, das abzugeben, kostenfrei, sondern muss im Zweifel für die Entsorgung noch Geld bezahlen. Damit ist der Anreiz, sowas mitzubringen, natürlich schon mal irgendwie gleich null. Gleichzeitig, wenn er selber ein Netz verliert, ist er eigentlich verpflichtet, dass das gekennzeichnet ist, zu sagen, hier ist es an dieser Position mir verloren gegangen. Er ist verpflichtet, selber alles in die Wege zu leiten, um dieses Netz wieder hochzubringen und mitzubringen. Wenn er es nicht findet, hat seine Position markiert, das den Behörden gemeldet, dann fährt eine Behörde los, versucht es einzufangen und der Fischer bleibt auch noch auf den Kosten sitzen. Also viel mehr kann man eigentlich nicht falsch machen. Wenn man so ein bisschen über Anreize und was Menschen irgendwie zum Handeln bringt, nachdenkt, dann geht da ganz vieles in eine falsche Richtung.
Wir haben jetzt über eine Sache noch gar nicht gesprochen. Also für mich, worum es jetzt die ganze Zeit ging, ist so ein Trade-off, nenne ich das mal, Umweltschutz, Biodiversität, Fischerei und Offshore-Windkraft. Jetzt hatten wir ja am Anfang ganz kurz mal erwähnt, dass sich da noch viele andere Interessenten finden lassen in Nord- und Ostsee. Was ist denn mit denen? Also kann man die auch irgendwie sinnvoll einbinden in solche kombinierten Strategien oder spielen die eigentlich keine Rolle, weil sie marginal sowieso sind, oder?
Genau. Ladies first, fangen Sie an, Frau Würz.
Ja, ich glaube, wenn man gerade über das Militär spricht, gerade in aktuellen Zeiten, die sind ja auch ein großer Meeresnutzer, weil sie dort Übungsgebiete haben für U-Boot, gerade in der Ostsee ist große U-Boot-Übungsgebiete, in der Nordsee Artillerie-Schussübungsgebiete, immer für eine Munitionsgröße. Das ist natürlich jetzt gerade seit dem russischen Angriff auf die Ukraine schwierig, dem Militär seine Übungsgebiete abtrotzen zu wollen, vor allen Dingen, wenn die halt im Rahmen von NATO-Verpflichtungen halt auch anderen NATO-Partnern zum Üben zur Verfügung gestellt werden müssen. So, also das ist erstmal nicht so einfach. Der andere große Nutzer ist natürlich die allgemeine Schifffahrt. die Containerschifffahrt, die auch sehr, sehr große Flächen hat. Und das ist ja dem Nichtseefahrer vielleicht gar nicht so bekannt, dass sie sich ja auch an Seefahrtsrouten halten. Also das ist wie große Wasserstraßen im Endeffekt. Die fahren auch nicht kreuz und quer. Und da gibt es zum Beispiel die sehr, sehr breite Wasserstraße 10 in der AWZ. Die ist so breit, dass wir davon ausgehen, dass man auf dem Mittelstreifen, wenn man den Mittelstreifen zur Offshore-Windparkbebauung freigeben würde, könnten wir da mehrere Gigawatt an Leistung unterbringen. So, das ist auch ein großer weiterer Nutzer, der im Moment halt noch das Recht hat, nachzuweisen, dass er diesen Mittelstreifen unbedingt braucht. Das ist sozusagen dann das Bundesverkehrsministerium, was da im Lead ist. Aber wenn die das nicht nachweisen, dann würde die Nutzung hier an der Stelle der Offshore-Windindustrie zugesprochen werden.
Haben wir noch jemanden vergessen?
Sie haben das ja sehr freundlich ausgedrückt. Aber die Kritik war durchaus rauszuhören. Ich glaube, wir haben so ein bisschen ein Problem, wie wir in Deutschland Raumordnung insgesamt organisieren. Es gibt eine Behörde, die schiebt irgendwo Planquadrate hin und her. Und oftmals fehlt eigentlich der Prozess, der vorher vor dem Hin- und Herschieben einsetzen sollte. Die Beteiligung, die ernst gemeinten Beteiligung, die wissenschaftlichen Grundlagen, wo man welche Dinge platzieren könnte. Die wirklich genaue Analyse dessen, welche Nutzungen sich miteinander kombinieren lassen. Das Anpassen von anderen gesetzlichen Grundlagen und Verordnungen, die das ermöglichen, Dinge zu kombinieren. Es steht der Raumordnungsplan an erster Stelle. Und der steht relativ losgelöst da. Da sind einfach Prioritäten für verschiedene Nutzungsformen definiert. Schifffahrtsstraßen nannten sie, das ist so ganz weit oben. Die sind sozusagen eigentlich gesetzt. Und dann kommt irgendwann jetzt, weil es gerade aktuell sehr, sehr wichtig ist, Militär, dann kommt irgendwie Wind. Und dann gibt es so eine Abstufung. Irgendwo am Ende steht dann nachher Forschung, glaube ich. Und Fischerei, das ist so ein ähnliches Niveau. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich vom Grunde her falsch aufgesetzt. Da müsste man, was den Prozess der Raumordnung anbelangt, eigentlich vorher ganz andere Grundlagen haben, um das gut zu machen.
Wie gehen wir weiter vor? Wie planen wir Nord- und Ostsee am sinnvollsten? Aus Ihrer Sicht oder auch auf der Grundlage Ihrer Forschung, was würden Sie machen? Welche Prioritäten würden Sie setzen?
Also ich glaube, man muss davon ausgehen, dass ja bestimmte Entscheidungen getroffen sind, die man auch nicht sinnvollerweise wieder revidiert. Also das heißt, so diese etwas schwierige Steißgeburt, sage ich mal, die muss man irgendwie in die Zukunft tragen. Und ich glaube, wichtig ist, weil das eben alles nicht so richtig super optimal gelaufen ist, dass man versucht, erstmal Ballast loszuwerden. Also regulatorischen Ballast muss man, glaube ich, loswerden. Und das wird man am besten, wenn man sich im Vorfeld mit allen Beteiligten, allen Betroffenen zusammensetzt und diesen Beteiligungsprozess mal vorwegsetzt. Uns zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich unser Zielbild? Was soll die Marschrichtung sein? Dann zu schauen, welche Stellschrauben müssen wir ändern, damit wir hinkommen. Das ist eigentlich das Andersdenken, vom Ende her den Prozess zu denken. Das wäre eigentlich mein Ansatz dazu.
Klingt aber jetzt trotzdem, Entschuldigung, total allgemein. Also es klingt gut und ja. Ich verstehe, es ist genau, das ist prozessorientiert, aber ich dachte eigentlich...
Ich bin ja nicht nur Naturwissenschaftler, ich bin ja auch noch Sozialwissenschaftler.
Ja, total, der kam jetzt gerade total durch, weil ich dachte jetzt eigentlich schon an sowas wie, ich würde der Windkraft weniger Priorität einräumen, dafür den Fischern mehr Mitspracherecht.
Gar nicht, dann fährt es ja wieder fest. Das ist genau, dann sind wir wieder genau da, wo wir sind. Wir fangen wieder an, die Interessen irgendwie gegeneinander laufen zu lassen. Und genau das muss aufgelöst werden. Das ist eigentlich das zentrale Dilemma, dass wir irgendwie versuchen müssen, uns mal eine gemeinsame Zukunft vorzustellen, wo alle sagen, naja, das ist vielleicht eine Zukunft, mit der wir klarkommen. Und dann rückwärts gehen und Strukturen ändern, Regeln ändern, Stellschrauben drehen.
Also wir haben eigentlich ein Kommunikationsproblem in Ihrer Sicht.
Auch, ja.
Ja, okay. Okay, Frau Würz.
Ja, also ich würde auch sagen, Hätte Fahrradkette. Wir haben jetzt die Situation, die wir haben. Ich bin auch der Meinung, dass die planenden Behörden gewisse Entscheidungen aus der Vergangenheit heute so nicht mehr treffen würden oder Vorkehrungen getroffen haben, damit das in Zukunft anders läuft. Ich finde, das sehen wir auch in dem aktuell stattfindenden Verfahren, was ja jetzt auch schon wieder sehr weit in die Zukunft schaut und sozusagen nicht mehr nur noch irgendwie den nächsten 5-Jahres-Zeitraum in den Blick nimmt. Die Aufgabe, die die planenden Behörden da an der Stelle haben, die ist gewaltig. Es geht zum Beispiel auch um die Abwägung, wo kommen die Korridore hin für die 2-Gigawatt-Konverterstationen, die in der Zukunft ab Ende der 20er Jahre den Großteil des Stroms tatsächlich an Land bringen sollen. Also erstmal hochspannen und dann über die Kabel an Land bringen. Wo kommen diese Korridore hin? Denn da, wo die Korridore sind, da können keine Windparks gebaut werden. Sollte diese Kabel, die müssen alle, oder ein ganz großer Teil davon, muss durchs niedersächsische Wattenmeer oder halt ein Stück weit auch in Schleswig-Holstein angebunden werden. Das heißt, die müssen alle irgendwie durch die Inseln durch. Und durch die Inseln durch heißt in diesem Fall tatsächlich dadurch. Das bedeutet, dass sie die Inseln einmal wirklich durchqueren müssen mit den Kabeln. Und das ist wirklich planerisch eine Herkulesaufgabe, um die ich die handelnden Akteure tatsächlich nicht beneide. Ich würde tatsächlich für die Zukunft sehen, dass wir versuchen, an manchen Stellen einfach pragmatischer zu sein, Interessen von anderen anzuerkennen und zu sagen, wir müssen hier nicht nur schwarz oder weiß planen, sondern es gibt auch noch ganz, ganz viel Grau in der Mitte. Und ich könnte mir halt durchaus vorstellen, dass wir zukünftig halt zu Regelungen kommen, wie zum Beispiel, wie sie an Land, in der Landwirtschaft zum Beispiel gang und gäbe sind. Mir hilft ja auch immer wieder der Blick an Land, um daraus Erkenntnisse auf See zu übertragen. Das gilt im Speziellen auch für On- und Offshore-Wind, aber in diesem Falle vielleicht auch einfach für die landwirtschaftliche Nutzung. Wir haben an Land die Dreifelderwirtschaft. Warum nicht Ähnliches für Offshore-Windparks dann mit Regeln, wo dann bestimmte, vielleicht äußere Gebiete von Offshore-Windparks dann in einem gewissen Zyklus befischt werden dürfen, im Rahmen von Sondergenehmigungen, die an örtliche Fischer vergeben werden, die dafür im Gegenzug aber auch eine Hegepflicht erfüllen. Und das wäre halt sowas, was, und mit Hegepflicht zum Beispiel halt das Thema Geisternetze, da kann man sich aber sicherlich noch einiges andere vorstellen, sicherlich auch zum Beispiel die Bereitstellung von Logistikdienstleistungen für die Forschung, ja, irgendwelche Sender rausbringen oder wieder reinholen. So, aber das so ein integriertes Konzept könnte ich mir gut für die Zukunft vorstellen. Da sind wir halt im Moment noch ein ganzes Stück weit von entfernt, weil die Priorität in den Behörden jetzt ehrlich gesagt erstmal darauf liegt, irgendwie die Planung sicherzustellen, 70 Gigawatt elektrisch anzubinden. Und da brauchen die gerade tatsächlich keine Störfeuer von der Seite.
Also viel Arbeit und viel zu besprechen in Zukunft. Und darüber haben wir gesprochen hier in 45 Minuten Zukunft. Und zwar konkret darüber, wie die Nord- und Ostsee möglichst sinnvoll genutzt und zugleich auch ausreichend geschützt werden könnten. Dankeschön für Ihre Zeit und für Ihren Input. Diesmal an Carina Würz von der Stiftung Offshore Windenergie und an Gerd Kraus vom Thünen-Institut für Seefischerei. Schön, dass Sie da waren. Das war super spannend für mich.
Herzlichen Dank, dass wir da sein durften.
Ja, danke schön.
Ja, ich glaube, wir können das Gespräch auch gleich noch fortsetzen.
Ich denke auch, da fällt mir noch eine ganze Menge ein.
Auf Wiedersehen.
Ja, danke, tschüss.
Bis zum nächsten Mal und zum Schluss noch eine ausdrückliche Empfehlung auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Hören Sie gern auch die anderen Folgen von 45 Minuten Zukunft, wenn Sie mögen, der Podcast des Thünen-Instituts, überall, wo es Podcasts gibt. Danke für Ihr Interesse. Ich bin Lydia Heller. Tschüss und bis bald.